individuell unterwegs, Reisetagebuch. Azoren 2014. Hallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem neuen Tagebucheintrag im Reisetagebuch Azoren 2014. Wir sind mittlerweile bei den Tagen 19 und 20 angekommen und wir werden beide Tage auf der Insel São Miguel verbringen. Ja, und somit würde ich sagen, starten wir gleich mal los. Wir beginnen also mit Tag Nummer 19, dem 21. Juli 2014. Wir haben diesen Tag begonnen mit einem kleinen Stadtspaziergang durch Furnas, wo wir auch unser Hotel haben. Und der erste Punkt, den wir angesteuert haben, waren gleich mal die Calderas, die wir ja am Vortag nicht mehr gemacht haben, weil uns einfach zu viel los war. Die Calderas sind ein Feld von Dampf- und heißen Wasserquellen. Das heißt, das ganze Gebiet da liegt eigentlich auf so ein bisschen einer Magmablase drauf. Und in Furnas selber, in der Stadt, gibt es eben so ein kleines Gebiet, wo eben auch wirklich heißer Dampf austritt aus der Erde und auch ein paar oder sogar einige kochend heiße Thermalquellen zutage treten. Also da blubbert es richtig und das kocht wirklich das Wasser. Also das ist echt heiß. Ist sehr schön rausgeputzt und hergerichtet, das ist alles schön sauber und wirklich super. In der einen Quelle kommt sogar wirklich richtig schwefelgelbes Wasser raus mit einer extremen Schüttung. Allerdings war da bei uns irgendwelche Sackeln drinnen, ich nehme mal an, dass die da auch Essen gekocht haben, so wie auch im Dampffeld beim Lagoa Furnas drüben. Ja, aber auf jeden Fall sehr interessant zum Anschauen. Wir sind dann ein bisschen weiter gebummelt durch die Stadt, sind dann unter anderem auch an einem alten Spa-Hotel vorbei, wobei das gar nicht so alt ist, aber es ist halt ja im Prinzip mehr oder weniger komplett verfallen, weil es ist irgendwie mal offen gewesen, dann ist es zugesperrt worden, dann ist es irgendwie 2012 hat man mit den Renovierungen begonnen, wo aber dann der Investor in Konkurs gegangen ist. Und seitdem steht das Ding halt wieder komplett leer und brach und rottet halt wieder vor sich hin. Und ja, sieht jetzt nicht wirklich einladend aus. Aber ja, da sind wir halt auch vorbei. Und man hat halt dann wirklich überall in der ganzen Stadt, überall kommen irgendwelche Quellen raus, seien es kalte Mineralwasserquellen, die sehr CO2-haltig sind, oder wirklich auch warme und heiße Quellen, die einfach irgendwo raussprudeln und dann irgendwo in einen Bach fließen und dann abfließen mit dem Bach. Wir haben dann im Prinzip den Hotelpark hinten umrundet und sind dann eingekehrt in die Poça da Dona Bella. Das sind natürliche Thermalquellen oder Thermen, wo im Prinzip auch mehrere Thermalquellen zutage treten. Eine ist sogar mit einer ziemlich großen Schüttung, ein paar kleinere. Und das Besondere an diesen Thermen ist, dass einige von den warmen Quellen auch in den Bach hineinfließen und man in diesem Bach dann drinnen baden kann. Also der ist dort ein Stück aufgestaut, ein kleines Becken, wo hinten der relativ kalte Bach reinkommt, wobei er nicht wirklich kalt ist, wie man das von uns gewohnt ist, sondern er ist halt kühl, aber es fließen ja auch weiter oben schon immer wieder warme Quellen rein, also er ist nicht ganz kalt. Und dann kommt seitlich nochmal ein Teil eben von der großen Thermalquelle rein und das mischt sich dann dort. Und dementsprechend ist es dann dort sehr angenehm zum Knotzen drinnen. Das hat schon was, in einem warmen Bach zu baden. Das ist schon mal was sehr Außergewöhnliches. Es gibt dann noch ein paar andere Becken, die alle durchgängig sehr heißes Wasser haben. Die sind also alle so, ich sag mal so, ich schätze mal zwischen, ja, 35 und 38, 39 Grad von der Wassertemperatur her, also schon ziemlich warm, aber man gewöhnt sich auch da dran, man kann auch da drin sehr gemütlich knotzen. Das ganze Wasser da generell in der Gegend um Furnasch ist sehr, sehr eisenhaltig. Also auch das Wasser da bei uns im Hotelpark, in dem Thermalbecken, das ist alles sehr stark eisenhaltig. Dementsprechend ist das alles rostbraun, das Wasser, beziehungsweise auch die ganzen Ablagerungen dann und so. Und man hat das natürlich dann überall auf dem Badewand natürlich auch drauf und kriegt das Zeug nicht mehr raus. Also unsere Badesachen sind momentan komplett rostbraun eingefärbt und ja, müssen dann wohl mal den einen oder anderen Waschgang in der Waschmaschine überstehen, damit das wieder rausgeht. Ja, wir sind dann so schon langsam nach diesem Thermengang zurückgekehrt wieder zum Hotel, sind dann mal was essen gegangen in einer, ja, einem Pub, wie sie sich offiziell nennt, unmittelbar in der Umgebung vom Hotel. Also das ist quasi das Nebengebäude, nebendran am Nebengrundstück. Und ja, wir haben uns dort zwei kleine Pizzen bestellt. Eine für die Tamara und eine für den Clemens und zweimal einen Hamburger on the plate, sprich Hamburger am Teller. Sprich, man kriegt dann kein Laval dazu, also keine Semmel dazu, sondern man hat dann das Fleischlaval und das Spiegelei und den Salat und die Pommes alles am Teller drauf. Ja, und dann kommen die Pizzen und die kleinen Pizzen dort haben also die Größe von dem, was wir als normale Pizza kennen bei uns. Und die großen Pizzen, wenn man sich nimmt, die sind dann für zwei Personen. Das steht aber nirgends. Das Ding, das sind wirklich Wagenräder. Also die sind echt riesig. Damit haben wir natürlich nicht gerechnet, haben natürlich dann zum Kämpfen gehabt mit diesen zwei kleinen Pizzen, dass wir die dann noch wegbringen. Wir haben es auch nicht ganz geschafft, also ein bisschen was haben wir einfach überlassen müssen, weil es war einfach zu viel. Jo, nach dem doch dezenten Mittagessen ging es dann weiter raus aus der Stadt, also mit dem Auto natürlich unterwegs. Erstmal in Richtung Westen zum Castello Branco, beziehungsweise auf den Castello Branco hinauf. Das Ganze ist ein Aussichtspunkt mit einen kleinen Turm drauf, wo man dann oben wirklich einen schönen 360-Grad-Blick über die Insel hat, hinunter auch Richtung Furnasch und aber auch Richtung Villafranca. Also das ist schon sehr nett da oben, kann man ganz nette Fotos machen und auch schöne Panoramaaufnahmen und so. Also das ist sehr nett da oben, auch relativ wenig besucht, weil es ein bisschen abseits liegt, von dem her schöne Empfehlung, wenn man mal ein bisschen einen schönen Tag hat und ein bisschen Umgebung sehen will. Vom Castello Branco ging es dann weiter in Richtung Westen, in den Reserva Florestal do Pinhal da Paz. Das Ganze ist halt wieder so ein, ja, Forstpark, wie wir den schon des Öfteren gesehen haben, mit vielen Bäumen und so weiter. Ist ganz nett da zum Spazierengehen, das haben wir dann auch gemacht mit einer kleinen Runde. Und relativ nahe beim Parkplatz ist dann auch nochmal ein Spielplatz dort mit dabei, den wir natürlich auch nicht auslassen haben können wegen Clemens. Der musste ja schließlich und endlich auch seinen Spaß haben. Ja, danach ging es dann weiter, noch weiter Richtung Westen, und zwar in das Gebiet der großen Caldera von São Miguel, das heißt zum ganz, ganz großen Vulkan, der einen Großteil der Insel eigentlich geformt hat. Und wir sind dann quasi vom Norden an die Caldera rangefahren, sind dann eine dezent steile Straße an der Vulkanflanke hoch bis hinauf auf den Grat, den man dann dort entlang fahren kann. Also das ist auch ein Wanderweg, der komplett rundherum geht am Grat entlang, und einen Teil davon kann man eben auch mit dem Auto fahren. Und das haben wir dann auch gemacht, sind im Prinzip den Kraterrand entlang über mehrere Aussichtspunkte dann hinunter in die Siedlung Sete Cidades, die innerhalb des Kraters bzw. am Kraterboden angesiedelt ist, unmittelbar neben den beiden großen Kraterseen, nämlich Lagoa Azul und Lagoa Verde. Die beiden sind auch mehr oder weniger miteinander verbunden. Da geht auch quasi auf diesem Verbindungssteg geht dann auch nochmal eine Brücke drüber von Sete Cidades weg, und man kann dann beim Lagoa Azul auch nochmal ein Stück nach hinten fahren. War dann ganz witzig, da hinten ist dann nochmal so ein bisschen ein Park. Und war recht witzig, wie wir da hinterher gefahren sind. Ist irgendwie so ein Audi RS irgendwas, keine Ahnung, in so einem Sportwagen vom Audi, die Straße runtergekommen und hat sich dann da ganz langsam nach hinten getastet über diesen Schotterweg. Und wie wir dann hinten schlussendlich dann noch angekommen sind auf diesem Park oder in diesem Park, sind die dann dort gestanden mit Fotoshooting und so, mit Fotokamera und Reflektor und so weiter. Ich habe mich dann ja ein bisschen amüsiert über den Fotografen, weil ich mir gedacht habe, okay, der arbeitet mit einem Aufsteckblitz auf der Kamera. Recht professionell hat das irgendwie nicht gewirkt. Also normalerweise macht man das nicht. Normalerweise schaut man, dass man den Blitz irgendwie entfesselt und daneben stellt. Weg von der Kamera, vor allen Dingen aus der Objektivachse raus, weil alles andere schaut einfach nur grauenhaft aus. Aber okay, ich weiß natürlich nicht, welche Fotos da gemacht werden sollten und zu welchem Zweck die gedient haben und was der Sinn und Zweck von der ganzen Übung war. Also sei es jetzt mal dahingestellt, aber ich habe halt ein bisschen schmunzeln müssen bei der ganzen Geschichte. Und was wir uns gefragt haben, was wir nämlich nicht verstanden haben, ist, wieso dort in diesen Seen keiner baden gegangen ist. Es war auf dem ganzen Seen keiner drinnen. Weder am Lagoa Azul noch am Lagoa Verde. Obwohl das Wasser nicht besonders kalt war, also man von der Wassertemperatur hätten wir locker reingehen können. Und wir wissen irgendwie bis heute nicht wirklich, warum da keiner drinnen war. Wir haben uns nur darüber gewundert, sind dann auch nicht reingegangen, weil wir halt nicht gewusst haben, okay, man weiß ja nicht, sind da irgendwelche Schlangen drinnen oder sind irgendwelche giftigen Chemikalien da drinnen oder was auch immer. Man weiß es nicht und somit haben wir es halt dann auch bleiben lassen mit dem Baden. Wir sind dann auf alle Fälle weiter, auf der anderen Seite wieder den Krater hoch, über den Kraterrand drüber zu den nächsten Seen, nämlich den Lagoa de Santiago. Das ist ein relativ kleiner See, wo man einen schönen Aussichtspunkt dann hat, wo man dann runter sieht auf den See. Ist sehr nett zum Anschauen. Und man kann dann direkt weiterfahren, oder wir sind dann auch direkt weitergefahren zum nächsten Punkt, nämlich auf den Vista Rey. Da oben steht ein riesiger Hotelkomplex als komplett zusammengefallene Ruine. Das Ganze hieß irgendwie Montana Palace oder so irgendwie. Und ist irgendwie in die 80er Jahre mal erbaut worden und nicht mal ganz ein Jahr später in Konkurs gegangen wieder. Also recht lang hatte das nicht Bestand, war auf jeden Fall irgendwie ein super Luxushotel, 5 Sterne mit, ich glaube, 180 Betten oder irgend sowas. Ein Riesenschuppen, aber irgendwie dürfte sich das Ganze nicht wirklich gerechnet haben da oben, weil es ist halt so, die Caldera ist halt ziemlich hoch, der Berg, der Vulkan. Dementsprechend fängt sich da oben natürlich immer die Feuchtigkeit, der Nebel, die Wolken. Dementsprechend ist dort oben sehr oft Nebel und keine gute Sicht. Und deswegen steht da oben auf der Dachterrasse auch ein ganz netter Spruch an der Wand, nämlich "The sun will come out tomorrow". Es ist irgendwie passend da oben, aber okay, irgendwie hat man sich da offensichtlich mit dem Hotel verkalkuliert gehabt. Nichtsdestotrotz hat man von da oben einen sehr schönen Ausblick, wenn man nicht Nebel hat, und wir hatten das Glück, dass wir einen sehr schönen Blick hatten, hinunter auf den Lagoa Azul und den Lagoa Verde und auch Sete Cidades. Das kann man schon durchaus als Aussichtspunkt mitnehmen, kann man ein paar ganz nette Fotos von da oben machen. Und natürlich ist auch diese Hotelruine selbst natürlich einen Hingucker wert, weil man da natürlich alle möglichen Sachen noch drinnen findet. Das ist ja nicht ausgeräumt worden. Das heißt, da sind noch Kloschüsseln drinnen und so weiter. Also das ist ziemlich nett da oben und ist interessant, sich mal sowas auch anzuschauen, wie das mal ausschaut, wenn es mal verlassen ist. Ja, es ging dann weiter, schon langsam Richtung Süden, zum Lagoa Canario, wo man auch ein Stück zu Fuß gehen muss, allerdings nicht allzu weit. Ist auch ein kleiner See, der aber auch sehr nett liegt. und man ist da in 2 Minuten dann unten beim See, also das ist überhaupt kein Problem. Der nächste Stopp war dann an den Lagoas Empadadas. Das sind 2 Seen, die ein bisschen abseits liegen, wo man eine ziemlich steile Straße zuerst mal hoch muss und dann nochmal ein Stück nach hinten fahren. Und das Ganze über eine Schotterpiste. Aber es geht, also es ist zwar grenzwertig, aber es funktioniert, es geht, man kann da rauffahren. Und die Seen hinten liegen wirklich super schön, weil sie extrem einsam und ruhig liegen und da kaum jemand nach hinten kommt. Und auf dem hinteren der beiden Seen, der ist ein bisschen achtförmig, ja, also hat so ein bisschen die Form von einer Acht. Und am hinteren Ende von diesem See ist ein wunderschöner Picknickplatz mit Strand in den See rein. Also das ist sicherlich nett, wenn man dort dann auch mal ein bisschen Zeit hat und dort mal so einen halben Tag oder so verbringen kann. Das kann sicher auch was. Ja, und damit endet so schön langsam dieser erste Tag auch wieder. Wir haben uns dann von den Lagoa Empadadas wieder auf den Weg in Richtung Funes gemacht, zurück zum Hotel. Das Ganze über die Schnellstraße, weil es einfach schnell ergangen ist und doch schon ziemlich spät war und die Tour auch ziemlich lang war. Und ja, sind dann schön gemütlich daheim angekommen im Hotel. Und damit ist der 19. Tag auch schon wieder rum. Und damit kommen wir zum Tag Nummer 20, dem 22. Juli 2014. Der Tag stand leider unter nicht einem so guten Stern, weil es war gleich in der Früh komplett neblig. Es hat geregnet, ganz leicht, aber vor allen Dingen war es komplett neblig. Wir wollten auf den Lagoa Fogo rauffahren. Es ist ein wunderschöner See. Wir haben das dann auch gemacht, allerdings war da oben komplette Nebelsuppe und es war absolut nichts zum Sehen. Also man hat nicht mal links und rechts der Straße irgendwie einen Baum oder irgendwas gesehen. Also nicht mal die Stromleitung, die unmittelbar neben der Straße läuft, war zum Sehen. Es war wirklich Sicht komplett null. Deswegen sind wir dann auch auf dem Aussichtspunkt nicht stehen geblieben, sondern sind dann gleich weitergefahren in Richtung Norden, die Straße, und sind dann stehen geblieben, ein Stück weiter unten in Caldera Velha. Das Ganze ist auch wieder so ein nettes geologisches Phänomen, weil man kann dort unter einem warmen Wasserfall baden. Das heißt, da kommen auch wieder Thermalquellen rein in den Bach. Und dieser Bach stürzt dann über eine Felskante hinunter und unterhalb von dem Wasserfall ist dann ein kleines Becken und da kann man super drinnen baden. Das Wasser hat, ich schätze mal, irgendwas bei 24, 25 Grad in der Größenordnung, vielleicht sogar eine Spur mehr. Und ja, es ist einfach super, ja, unter einem warmen Wasserfall zu baden. Das ist der absolute Traum, glaube ich, für jeden, der irgendwie auf eine Insel fährt, sowas zu finden. Es gibt dann noch ein zweites Becken, was deutlich wärmer ist und ein Stück weiter unten. Unterhalb dieses Wasserlaufs, da kommt dann nochmal eine heiße Quelle rein. Dementsprechend ist das Wasser dort natürlich deutlich wärmer, wird aber auch nochmal gemischt und ja, ist dann gemütlich dort zum Knutzen. Ja, es waren schon einiges an Leuten dort, aber es war bei uns noch auszuhalten, das sollte sich dann später ändern. Allerdings, da waren wir dann nicht mehr dort, Gott sei Dank, weil wir sind dann weitergefahren, und zwar in Richtung Norden, nach Ribeira Grande. Und sind dort dann erstmal einkaufen gegangen, weil es einfach wieder an der Zeit war, und sind dann weitergefahren in die Fabrizia de Licores Eduardo Ferreira. Das Ganze ist eine Likörmanufaktur. Die stellen dort alle möglichen Liköre her. Die bekanntesten sind einerseits die Maracuja-Liköre und andererseits die Reisliköre. Sie haben aber auch noch alles mögliche andere aus verschiedensten Früchten und Kaffee und was weiß ich was alles. Und man kann dort eine kleine Führung machen, die ist kostenlos. Und man kann dann auch am Ende noch eine kostenlose Verkostung vornehmen, wo man sich dann durch die verschiedenen Liköre durchprobieren kann. Und natürlich gibt es dann am Ende auch die Möglichkeit, die entsprechenden Produkte auch in der Fabrik bzw. in der Manufaktur dann zu erwerben. Das Ganze haben wir auch gemacht. Wir haben uns dort so eine kleine Mischung mitgenommen aus mehreren kleinen Flaschen, die ja jeweils so, weiß nicht, so um die 150 Milliliter oder so, glaube ich, Inhalt haben und halt quer durch alle Sorten. Und dann noch als Mitbringsel noch so eine kleine Flasche in Form eines Leuchtturms für unseren Vater, der uns ja auf die Katzen aufpasst und schaut und füttert und so weiter. Die kriegt er dann. Jo, dann ging's von der Likörfabrik weiter in die Calderas der Riviera Grande. Die liegen dann nochmal ein Stückchen südlich von der eigentlichen Ortschaft und ist auch wieder so ein Feld mit heißen Quellen und Dampfsäulen und so weiter. Allerdings wäre sehr nett dort, nur ist das Ganze momentan ein bisschen heruntergekommen. Sie sind aber gerade dabei, das alles herzurichten. Also ich schätze mal, wenn man da in ein, zwei Jahren dann hinkommt, wird das schon ganz anders aussehen dort und wird dann wieder schön herausgeputzt sein. Davon gehe ich schon mal schwer aus. Momentan ist das halt alles noch sehr renovierungsbedürftig, aber sie sind da dran. Also sie haben gerade dieses große Thermalbecken draußen ausgeräumt und also die sind da wirklich intensiv dran, das wieder herzurichten. Und ich denke, da besteht Hoffnung, dass so in ein, zwei Jahren, dass man da auch wieder ein sehr schön herausgeputztes Fleckchen finden kann. Wir sind dann weitergefahren, nachdem das jetzt für uns nicht so aufregend war, in die Lombardas. Die Lombardas ist im Prinzip so ein kleines Flusstal, was sehr tief eingeschnitten ist in die Vulkanasche, die dort aufgeschüttet ist überall. Und das Besondere dort ist, dass dort früher mal bis ins Jahr 98, bis zum großen Erdbeben mal wieder, eine Mineralwasserabfüllungsanlage gestanden ist. Also dort war eine Mineralwasserquelle, beziehungsweise ich glaube sogar zwei Quellen, die dort eben gefasst wurden und die dann abgefüllt wurden in Mineralwasserflaschen. Und das war angeblich das beste Mineralwasser auf den ganzen Azoren und wurde sogar bis nach Lissabon exportiert, laut Reiseführer. Nur ist das Ganze halt 1998 dem Erdbeben zum Opfer gefallen. Sprich, da sind irgendwie diese ganzen Quellhäuser bzw. Pumpenhäuser alle zerstört worden, auch die Abfüllanlagen und so weiter. Also das ist alles, ja, man sieht, dass dann teilweise das eine Quellhäuschen liegt komplett 90 Grad verdreht auf der Seite und komplett umgerissen. Und dementsprechend wird sich das einfach dann immer mehr rentiert haben, das wieder zu renovieren und aufzubauen und dann wieder alles neu zuzulassen und so weiter, weil da sicherlich auch die Abfüllanlage und die ganze Rohrleitung und alles sicher auch in Mitleidenschaft gezogen war. Dementsprechend ist das Ganze dann aufgegeben worden, weil man das sicherlich nicht wirtschaftlich wieder aufbauen hätte können. Aber nichtsdestotrotz kann man dort sehr schön wandern gehen, entlang von diesem Flusslauf. Und man kommt dann entlang dieser Wanderung auch an einer von diesen beiden Quellen vorbei, die auch bis heute nach wie vor sprudeln. Und man hat auch noch diesen Zapfhahn quasi raus, wo die Rohrleitung rausgegangen ist, wo die Quelle also gefasst worden ist. Und man kann das Wasser auch heute noch trinken und schmeckt irrsinnig gut, ist allerdings extrem kohlensäurehaltig. Also bei dem Mineralwasser hat man definitiv nichts zusetzen müssen an Kohlensäure, sondern das hat von selber schon so viel gehabt, dass das gar nicht mehr notwendig war. Ja, wir haben dann eine sehr schöne Wanderung da entlang von dem Fluss gemacht. Wir waren da lang unterwegs und es ist eine wunderschöne Landschaft da unten. Man kommt auch an einem wunderschönen Moor vorbei, so richtig schön tiefschwarz und so wie es halt gehört für ein Moor. Ist echt eine sehr faszinierende und schöne Landschaft und lohnt sich auf alle Fälle, dort einen Abstecher hinzumachen. Ja, wie wir dann wieder zurück beim Auto waren, haben wir dann festgestellt, dass eigentlich das Wetter sich zusehends gebessert hat und dass es echt ziemlich schön geworden ist. Und wir haben dann beschlossen, dass wir es nochmal riskieren und hinauffahren zum Lagoa Fogo. Und sollten das dann auch nicht bereuen. Wir sind dann raufgefahren, sind also quasi wieder zurück auf dieselbe Strecke, die wir gekommen sind. Und haben dann versucht, noch nochmal irgendwie so ein bisschen eine Abkürzung zu nehmen, also dass wir nicht so diese ganz große Runde fahren müssen. Sind ja allerdings dann plötzlich vor einer Furt gestanden, die mit dem Auto, das wir da haben, so definitiv nicht machbar gewesen wäre. Also wenn wir mit einem SUV oder sowas unterwegs gewesen wären, okay, hätten wir das machen können. Aber mit dem kleinen Toyota Yaris, den wir da jetzt gerade haben, eher nicht so. Und dementsprechend haben wir dann müssen nochmal ein Stückchen zurück und dann doch nochmal ein bisschen weiterfahren. Es war allerdings trotzdem eine schöne Abkürzung, als wenn wir die komplette Runde nochmal fahren hätten müssen. Und ja, wir sind dann raufgekommen zum Lagoa Fogo und strahlend blauer Himmel, traumhaftes Wetter. Es war echt klasse. Haben dort wunderschöne Fotos noch machen können, sind dann auch die ganzen Aussichtspunkte alle abgefahren und dann auch nochmal hoch auf den Gipfel von dem Berg, wo dann oben auch nochmal große Sendeanlagen stehen, haben auch von dort nochmal runter fotografiert, sind dort noch ein bisschen spazieren gegangen. Und es war wirklich traumhaft, es waren super schöne Bilder, die uns da gelungen sind. Und es ist einfach, ja, wäre ewig schade gewesen, wenn wir das nicht gesehen hätten. Und es ist eine traumhafte Kulisse da oben. Und der liegt echt richtig schön eingerahmt von Bergen und es ist ein sehr schönes Panorama, was man dort vor sich hat. Ja, und wie wir dann wieder runtergekommen sind zum Auto, ist dann schon langsam auch wieder der Nebel eingezogen. Also man kann wirklich sagen, wir waren fertig und es kam der Nebel. Ja, dann sind wir auch schon langsam wieder in Richtung Furnes zurückgefahren. Haben dann auf der Schnellstraße noch einen Aussichtspunkt mitgenommen, nämlich hinunter auf Agua de Pau. Das Ganze ist eine kleine Ortschaft zwischen Porta Delgada und Villafranca. Ist im Prinzip so ein weißes Dorf, also mit lauter weißen Häusern, am Berg oben eine kleine Kirche. Ist sehr fotogen. Und da haben wir diesen Aussichtspunkt noch schnell mitgenommen, bevor wir dann schlussendlich wieder zurückgefahren sind nach Furnes ins Hotel, wo wir dann auch den Tag schön langsam ausklingen haben lassen, bei noch einem kleinen Abendessen. Jo, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende dieses Tagebucheintrags angekommen. Ich hoffe, es war wieder interessant und spannend für euch, mit uns mitzukommen. Kriegt natürlich auch wieder etliche Fotos. Die kommen natürlich wieder mit dazu in die Shownotes. Und in diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder hören mit dem nächsten Tagebucheintrag. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.
Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at